Aufbrechen, Umgestalten. Die Podcast-Reihe zur feministischen Kanonkritik.
Willkommen und schön, dass ihr dabei seid bei der ersten Folge unserer Podcast-Reihe zum philosophischen Kanon. Ihr hört heute und hier Hannah Wallenfels und Amelie Stewart, zwei Philosophinnen, die zum philosophischen Kanon aus feministischer Perspektive arbeiten. Mir gegenüber sitzt Hannah Wallenfels, die in der Philosophie promoviert und mittlerweile sich seit vielen Jahren mit dem philosophischen Kanon befasst. Sie forscht in der Geschichte der Philosophie, aber auch in der feministischen Theorie und zum feministischen Science Fiction. Sie untersucht in ihrer Arbeit das Selbstbild und Rollenverständnis der akademischen Philosophie und da liegt es natürlich auch sehr nahe, sich mit dem philosophischen Kanon auseinanderzusetzen, mit Pfadabhängigkeiten und der Starrheit der philosophischen Disziplin an sich und den Mechanismen des Ausschlusses und der Assimilierung.
Amelie, du bist wissenschaftliche Geschäftsführerin des Sonderforschungsbereichs Strukturwandel des Eigentums der Universitäten Erfurt und Jena, hast in Philosophie an der Universität Graz promoviert und forscht aktuell vor allem zu Eigentumstheorien und dem philosophischen Kanon, genau genommen zum Erbe als Schnittstelle dieser beiden Bereiche.
Wir steigen heute mit der ersten Folge unserer Reihe ein. Insgesamt haben wir 9 Folgen geplant. In der heutigen Folge leisten wir eine erste Perspektivierung, wollen euch auch davon erzählen, warum uns das Thema interessiert, warum wir es für wichtig halten und relevant sind und auch froh, dass wir dazu jetzt weiter forschen können. Unsere Podcast-Reihe selbst findet im Rahmen eines BMBF-Projekts namens Bildersturm statt und hat zum Ziel, insgesamt Frauen in der Philosophie sichtbarer zu machen.
Ja, und ich glaube, wichtig ist hier direkt vielleicht zu ergänzen, dass die Reihe dabei mehrere Ziele gleichzeitig verfolgt. Zum einen möchten wir die bereits geleistete Kanonforschung in der Philosophie sichtbarer machen und also für die zeitgenössischen Debatten und auch unsere Diskurse aufbereiten quasi. Zum anderen geht es aber auch darum, weit zurückliegende, vergessene Kritik von Philosophinnen am Kanon zurückzuholen. Also zentrale Fragen, die dann in der Reihe vorkommen werden, ist also neben dem, was ist der philosophische Kanon, auch insbesondere die Frage, wieso in der Philosophie anders als in anderen Disziplinen nicht männliche Stimmen und nicht westliche Traditionen so weit ignoriert werden können, wie wir das in unseren eigenen Studienerfahrungen festgestellt haben müssen. Ich kann da zum Beispiel vielleicht aus eigener Erfahrung kurz berichten, dass bis in mein Masterstudium hinein Hannah Arendt die einzige Philosophin war, von der ich je einen Primärtext gelesen habe. Das ist leider eine Studienerfahrung, die wahrscheinlich bis in die letzten 15 Jahre viele Studierende der akademischen Philosophie teilen werden.
Und diese Dynamik beginnt ja schon in der Schule, dass eine bestimmte Auswahl an Philosophen oder Denkern vermittelt wird und man erst sehr spät feststellt oder überhaupt sich fragt, warum gibt es eigentlich so wenige, die so sind wie ich, so aussehen wie ich, denselben Hintergrund haben wie ich, sondern dass es eine ganz bestimmte Gruppe von Denkern ist, die hauptsächlich rezipiert wird. Und man sich dann eben fragt, gibt es einfach keine anderen? Bin ich ein Ausnahmefall? Und was ist mit denen, die mir ähnlicher sind? Wo sind die abgeblieben? Warum gibt es von denen kaum Stimmen?
Also neben der Frage nach den wiederholten Ausschlüssen von Frauen oder dem Fokus auf eine bestimmte Vorstellung von Kanon, die irgendwie in Griechenland beginnt und relativ weiß und europäisch ist und sich so fortsetzt, werden wir uns auch beschäftigen mit Konzepten der Situiertheit von Wissen, der Genderung von Kernnormen des Kanons, aber auch eben der Möglichkeit von Strategien, sei es der Erweiterung oder auch der Absage an vielleicht unproduktive Inklusionsversuche, die häufig eigentlich eine Assimilation in ein System verlangen, ohne strukturell etwas in diesem System zu verändern.
Im Kontext unserer Forschung haben wir uns getroffen. Meine Forschung zum Kanon ist schon etwas älter, angestoßen durch Beobachtungen während meines Studiums und in den ersten Jahren der Lehre. Gab es beispielsweise an der Universität Graz das Projekt Philosophinnen ins Treppenhaus, um die Philosophenbilder im Treppenhaus des Gebäudes, in dem die Philosophie untergebracht ist, zu ergänzen, um vor allem Bilder von Philosophinnen, die Philosophen nebengestellt wurden, mit jeweils einem Zitat dieser Philosophinnen, um auch auf ihr Werk hinzuweisen.
Ja, die Bilder im Treppenhaus schließen eigentlich ganz gut an meine Studienerfahrung der Philosophie. Bei den unterschiedlichen Seminaren, in denen ich studiert habe, fast in jedem philosophischen Seminar, hängt dieses eine bekannte Bild von Raphael, in dem man die verschiedenen Philosophen, es sind auch auf diesem Bild nur Männer, in voller Größe repräsentativ abgebildet sieht. Interessanterweise sieht man auch nicht auf dem Bild die Königin der Philosophie, die Philosophia, die da im Original drüber hängt, sondern immer nur diesen Ausschnitt. Und hier zeigt sich ja schon, inwieweit Philosophie als männlich konnotiertes Geniefach gedeutet wird. Und auch inwieweit neben dieser Schule ja vor allem bestimmte Bildergalerien hängen von Einzeldenkern, wo man dann die Größen des Faches von Platon bis Heidegger abgebildet sieht. Was auch interessant ist, auch ganz aktuell kann man sich das angucken, wenn man ChatGPT befragt, wer in der Philosophie kanonisch ist, dann bekommt man in der englischen Version 10 Personen von Platon bis Kant oder Hegel, je nachdem, was man als Prompt liefert, eingespielt. In der deutschen ChatGPT-Version bekommt man Hegel gleich mehrfach mit unterschiedlichen Schreibfächern. Wo man auch sieht, die Frage, wer überhaupt im Kanon ist, ist erstmal umstritten. Da gibt es unterschiedliche, also es ist nie ganz klar, bis wohin der Kanon reicht, wer noch zählt und wer nicht zählt, wer kanonisch ist, aber es ist relativ schnell klar, dass es bestimmte Stimmen gibt, die als kanonisch gelten, während andere Stimmen, und das sind halt besonders häufig Stimmen von Denkerinnen oder anderen marginalisierten Gruppen, weniger sichtbar und hörbar sind und in diesen Treppenhäusern halt auch nicht hängen und nicht sichtbar sind. Was habt ihr denn gemacht bei dem Projekt mit den Philosophinnen im Treppenhaus?
Es gab eine Wahl und eine Umfrage. Man konnte Vorschläge einreichen, wen man gerne im Treppenhaus sehen möchte. Und es war eine Umfrage unter Institutsmitgliedern und Studierenden. Und dann wurden einige ausgewählt, die die Stimmenmehrheit hatten und wurden dann eben im selben Format, in selber Größe neben ihre Denkerkollegen gehängt. Und im Rahmen einer feierlichen Eröffnung wurde eben dieser Flur dann so eingeweiht in seiner jetzigen Form. Was mich noch dazu bringt, was du eben auch schon gesagt hast, diese Bilder stiften ja auch bestimmte Räume, beziehungsweise prägen sie ja auch Räume. Einmal die Räume, in denen zukünftige Philosophinnen tätig werden, als ForscherInnen oder eben auch als Studierende. Diese Räume stiften aber auch ein bestimmtes Bild von Normalität und von Repräsentativität. Sie zeigen, wer bestimmte berühmte und wichtige Vordenker waren und weniger Vordenkerinnen und die eben auch einen bestimmten Pfad prägen. Und deswegen war es natürlich auch das Anliegen unseres Projekts und des Projektverbunds, in dem wir hier arbeiten, einen sogenannten Bildersturm zu initiieren.
Ja, genau. Und ich glaube, das schließt ja auch gleich nicht nur an, was uns zusammengebracht hat, sondern auch, was wir hier verfolgen wollen. Nämlich zum einen die Frage, inwieweit sich dieser Kanon fortschreibt und fortgeschrieben hat, wie es dazu kommt, dass er sich immer weiter so fortschreibt, obwohl es eigentlich genug Interventionen gab. Das ist etwas, was mich persönlich auch ganz motiviert hat in meiner Arbeit, die Entdeckung, dass Kanonkritik ja keinesfalls irgendwie ein Projekt unserer Generation ist oder jetzt ein neues, hippes Thema, sondern dass seitdem es den Kanon gibt, er von kritischen Stimmen begleitet wird. Teilweise gehen kritische Stimmen dem Kanon sogar voran, also auch vor der Bildung oder zumindest dem akademischen Kanon. Also schon vor der Gründung von Universitäten gab es die Stimmen von ausgeschlossenen Denkerinnen, die davor gewarnt haben, wie die Etablierung bestimmter Formaten oder Institutionen dazu führen wird, dass bestimmte Wissensformen und Denktraditionen unsichtbarer sind als andere, obwohl es sie immer schon gab. Und das ist bei den Frauen in der Philosophie ja auch so. Es ist nicht so, dass es in dieser Liste von Platon bis Heidegger oder wo immer man sie herführt, dazwischen eigentlich nie Frauen, die gedacht waren, existent waren, sondern dass wir sie nicht kennen oder zu wenig kennen, obwohl es immer wieder ganz wunderbare und auch ganz vielstimmige Wiederentdeckungen gab und auch gerade ganz wichtige Projekte gibt, die genau das machen. Und das ist vielleicht, wenn wir so zu unseren Zielen kommen, ja auch ein Ziel dieser Podcast-Reihe, die Breite an vorhandenen Stimmen darzustellen, die es nicht nur in der Philosophie, sondern auch in der Kanonkritik gibt und auch die Breite an Zugängen und Strategien der Kanonkritik.
Und man muss dazu sagen, obwohl wir natürlich den Blick zurück immer wieder vornehmen, weil uns wichtig ist, diese überhörte oder vergessene, beiseite gedrängte Kanonkritik aufleben zu lassen und auch selbstkritisch zu würdigen. Trotzdem sind wir kein rein philosophiegeschichtliches Projekt, sondern uns interessiert schon auch die Machtdynamik, die dahinter steckt, was du auch gesagt hast, diese Ausschlussdynamiken, diese Normalisierungstendenzen, die eben auch immer mit Macht und bisweilen natürlich auch mit Paternalismus zu tun haben. Insofern sind wir schon auch ein politisch-philosophisches Projekt oder in unserem Selbstverständnis nicht nur philosophiegeschichtlich, sondern versuchen auch zu reaktivieren und in den heutigen Diskurs einzubeziehen, Argumente der Kanonkritik, die es schon gab, die bis heute eigentlich Gewicht haben, aber untergegangen sind mit der Zeit. Also man kann es auch so formulieren, nicht nur die Geschichte des Kanons ist interessant, sondern auch sehr lohnend ist die Geschichte der Kanonkritik und bis wie weit sie heute eigentlich immer noch reicht.
Vielleicht bevor wir richtig einsteigen bei der Kritik der bei der Geschichte der Kanonkritik, sollten wir vielleicht kurz uns nochmal angucken, wovon wir eigentlich reden, wenn wir vom philosophischen Kanon reden oder warum der Kanon für uns so bedeutend ist. Und ich glaube, in eigentlich keinem akademischen Fach kommt man drum herum, dass man als allererstes oder sich einen bestimmten Kanon aneignen muss, um mitsprechen zu können. Es ist fast unmöglich, irgendeine Strömung von Philosophie zu betreiben, ohne sich an kanonischen Namen zu orientieren. Aber das sagt erstmal noch nichts daraus, was der Kanon ist. Was würdest du denn sagen, wären so die ersten Definitionsversuche, die dir einfallen würden zu der Frage, was ist der Kanon?
Also das Bild von der Akademie, wie du es jetzt beschrieben hast, mit der fehlenden weiblichen Philosophie oben drüber, macht es eigentlich schon ganz schön deutlich. Der Kanon ist immer eine Fokussierung, die etwas in den Blick nimmt und dafür fällt aber auch einiges weg. Wichtig ist hier zu sehen, was du auch schon angesprochen hattest, die orientierende Funktion des in den Blick nehmens, in den Fokus. Erstmal etwas zu fokussieren, kann ja sehr wichtig sein, weil wir klar sehen, wenn wir etwas fokussieren und etwas anderes erst einmal ausblenden. Wenn aber in Vergessenheit gerät, wie bei der Philosophia, dass es ausgeblendet wurde und nur noch das Fokussierte übrig bleibt als das Einzige oder das Wichtige, dann wird es problematisch. Zumindest kann es dann problematisch werden. Das heißt, wir haben hier schon den etymologischen Ursprung des Wortes Kanon drin, nämlich einmal vom Kanonenrohr, dieses Fokussieren auf etwas, also das Ziel. Und zugleich haben wir, das hat auch in der Literaturtheorie schon Tradition, der Kanon als das, was wiederholt wird. In der Musik kennen wir das natürlich sehr gut. Die Wiederholung schon auch natürlich mit der eigenen Interpretation, aber eben immer auf Grundlage des Vorangegangenen. Und auch hier sehen wir natürlich die orientierende Funktion. Wir können ja nichts wiederholen, was nicht schon da war und haben sozusagen ein Muster, was wir dann auf unsere eigene Art und Weise wiederholen, vielleicht auch ein bisschen neu deuten können. Aber dem voraus ist eben schon etwas gegangen, was bestimmt, auf welche Weise wir etwas wiederholen. Also es gibt uns schon Substanz für die Wiederholung.
Ja, ich fand gerade auch das Bild von, nochmal die Verbindung von dem Kanon aus der Musik mit dem philosophischen Kanon total schön und funktional, weil die Frage von Machtstrukturen da schon sichtbar wird. Was man vielleicht in der Musik gar nicht so denkt, aber der Kanon, der nachgesungen wird, ist ja das Nachsingen ist ja das Folgen erstmal eines vorgesungener Ordnung. Und das ist ja im gewissen Sinne auch das, was bei jedem anderen Kanon funktioniert. Der Kanon der Literatur, der Kanon der Philosophie ist das Nachfolgen einer gesetzten Ordnung oder ist zum gewissen Grad das sich an diesen Setzungspunkten orientierende hinterherlaufen.
Und natürlich auch die Messbarkeit. Ja. wenn es einen Vorläufer gibt, der sehr ähnlich ist oder etwas vordefiniert hat, dann kann ich natürlich auch messen, inwiefern wurde das jetzt gut, besser sogar wiederholt und etwas Neues hinzugefügt oder inwiefern tritt es hinter dem, was wiederholt wird, zurück.
Mhm. Ja, und was daran auch spannend ist, ist, dass wenn wir hier sitzen und den Kanon kritisieren, es ja manchmal so scheint, als ob es den Kanon immer so gegeben hätte und als ob der Kanon irgendwo dann die feststehende, über allem schwebenden Größe wäre, die sich so etabliert hätte. Und wenn man sich das historisch anguckt, man sehr schnell merkt, dass dem ja gar nicht so ist. Also auch diese, sagen wir, diese ChatGPT-Beispiele oder andere Beispiele von Überblickswerken, philosophischen Lexika, Wikipedia, was auch immer, beginnen aktuell ja häufig in Griechenland, wie auch die Schule von Athen, das Bild, was wir vorhin hatten. Das ist aber natürlich erstmal auch schon eine interessante Setzung, dass die, die dann irgendwie häufig mit dieser Idee, auch wieder Hegel, eine der großen kanonischen Figuren wäre, dass der Weltgeist genau da seine Heimat gefunden hätte und die, die wir dann häufig übernehmen und auch dem folgen und reproduzieren, wenn wir in dieser Denktradition aufgewachsen sind. Obwohl wir wahrscheinlich alle wissen, dass es auch vor den Griechen und Römern denkende Menschen gegeben hat, dass es in Ägypten und in Byzanz große Traditionen von Denkerinnen und Denkern gab, die auch interessanterweise in bestimmten Zeiten gelehrt worden sind, die aber aktuell in den Überblicksvorlesungen nicht mehr vorkommen. Es verschiebt sich, also wo unser Start- und Endpunkt ist, verschiebt sich also über die Zeit. Und das Gleiche gilt ja auch für Geschlecht. Es ist gar nicht keinesfalls so, dass es nie kanonische Figuren gegeben hat vor dem 21. Jahrhundert, die diskutiert worden sind oder Frauen, die gesehen oder besprochen worden sind. Was uns ja vielleicht auch so eine Frage von Format gibt und von Form.
Und was zählt als philosophischer Text und als tradierwürdiger philosophischer Text? Also die Pointe daran ist ja, was du jetzt auch schon gesagt hast, der Kanon ist nichts, was sich durchgehend homogen über die Jahrhunderte erhalten hat, sondern ständig immer noch modifiziert, angepasst wird und selbst auch der Tradierung unterliegt. Mhm. Und das Interessante, wenn wir zurückgucken, ein Beispiel wäre John Locke, der sich in seinem Werk unter anderem mit Filme auseinandersetzt. Wenn ihr den Namen noch nie gehört habt, dann ist das schon Beleg meiner These und vieler anderer. Zu Lebzeiten Lockes war Filmer die große bekannte Größe, auf den sich alle bezogen haben, unter anderem eben auch John Locke. John Locke ist heute der, den man noch kennt. Zu Lebzeiten war er Politiker und Filmer eben der Referenzpunkt. Und diese Verschiebung können wir bei vielen anderen Denkerinnen und Denkern feststellen. Auch sehr schön ein Aufsatz von Iris Murdoch, die heute sehr viel bekannter ist als der damalige britische Philosoph, dem sie einen ganzen Aufsatz gewidmet hat, um sein Denken auseinanderzunehmen. Dieser Kollege von ihr ist heute gänzlich unbekannt und kaum noch, also Eingeweihten natürlich ein Begriff, aber ihr selber eben damals als Referenzpunkt erschien. Heute ist sie unser Referenzpunkt, wie John Locke eben auch. Aber daran sieht man schon die innere Dynamik des Kanons.
Ja. Mir fällt da als erstes Beispiel ein anderer John an, also nicht John Locke, sondern der erste, der mir einfällt, ist John Stuart Mill, den ich ein interessantes Phänomen finde, weil er selber in verschiedensten Schriften, sogar auch in seinem Vorwort zu dem wahrscheinlich bekanntesten Buch On Liberty, deutlich macht, dass er keineswegs eigentlich der alleinige Autor dieses Buches ist, sondern dass das Buch und die Gedanken wahrscheinlich zur Hälfte auf dem Werk von Harriet Teller Mills, seiner Partnerin, besteht, die aber in der kanonischen Übermittlung natürlich nicht vorkommt und deren Namen quasi auch unsichtbar geworden ist, wie die Leistung von vielen anderen Frauen in der Philosophiegeschichte.
Allerdings hängt sie jetzt im Grazer Treppenhaus. Ah. Also auch zumindest hier wurde ihr doch ein Platz eingeräumt. Also da hat die Kanonerweiterung im Kleinen doch stattgefunden. Aber ja, berechtigter Punkt.
Ja, ist vielleicht Kanonerweiterung ein gutes Stichwort, weil es ja eine der Strategien ist, auf die wir schauen wollen. Da können wir vielleicht kurz mal skizzieren, was eigentlich der Plan ist für diese Podcast-Reihe, deren Auftakt die heutige Sendung ist. Und in der es uns ja ganz maßgeblich darum geht, nach einer Inventur der Kanonkritik oder jetzt dieser einführenden Überlegungen, welche Probleme es mit dem Kanon gibt, warum die in der Philosophie vielleicht größer sind als in anderen Fächern, doch ja auch zu den unterschiedlichen Strategien der Kanonkritik zu kommen, die aktuell schon erprobt, angewandt und auch weiterentwickelt worden sind. Wichtig ist uns dabei auch, entgegen des Bildes, das jetzt ja schon mehrfach vorkam, von Philosophie als Tätigkeit eines einsamen Genies am Schreibtisch deutlich zu machen, dass Philosophie in der Praxis tatsächlich häufig doch auch kollaborative und kollektive Aspekte hat. Und dass wir hier keineswegs als die einzelnen Expertinnen auftreten wollen, auch wenn wir jetzt schon zu Kanonkritik geforscht haben, sondern dass wir verschiedene Stimmen hörbar machen an Denkerinnen, die uns geprägt haben, die uns deren Werke, unsere Arbeit erst möglich gemacht haben und dass wir in den folgenden Folgen, die jetzt kommen werden, in jeder Folge auch eine Expertin einladen werden oder einen Experten, mit denen wir dann über einen Aspekt der Kanonkritik sprechen werden.
Uns ist dabei wichtig, wir verstehen Sichtbarmachung, die ja ein großes Anliegen unseres Projektverbunds ist, die Sichtbarmachung von Frauen in der Philosophie auf mindestens zwei Ebenen. Zum einen, wie Hanna ja gesagt hat, sprechen wir mit zeitgenössischen Philosophinnen, Philosophenkollegen über ihre Forschung zum Kanon, zum Fach Philosophie. Zum anderen haben wir es ja auch schon gesagt, gibt es ja eine ganz lange Tradition der Kanonkritik, die teilweise vergessen wurde, marginalisiert wurde, verschwiegen wurde, diskreditiert wurde, anderen Strategien der Unsichtbarmachung unterlag. Und hier ist es uns eben ein Anliegen, auf diese bereits bestehenden, wichtigen, inspirierenden Argumente und Arbeiten aus der Vergangenheit einzugehen und sie wieder ans Tageslicht zu fördern, um die Kanonkritik auch ein Stück weit nachhaltiger zu machen. Also vieles muss nicht neu erfunden werden, sondern gibt es bereits und ist aber letztlich auch ein Opfer der Macht des Kanons geworden, wenn man so will. Also der Kanon selbst als die Normsetzung, als Resultat von wichtiger Auslese, was muss man gelesen haben, was kann man vernachlässigen, unterwirft ja eben genau diesen Stimmen, die ihn kritisieren und auch die, die jenseits des Kanons stehen, immer schon so einem Generalverdacht, das ist unwichtig oder störend oder kritisiert bestimmte Hausheilige vielleicht auch. Also eine Motivation, diese Kanonkritik auch ein Stück weit zu delegitimisieren, ist natürlich auch, dass man diese Orientierungsfunktion aufrechterhalten möchte. Also eine Reaktion ist ja oft, wenn ihr den Kanon in Bausch und Bogen kritisiert, was bleibt denn dann noch? Wie machen wir dann weiter? Das würden wir gar nicht in Abrede stellen. So wie Hanna es ja auch schon gesagt hat, auch wir profitieren ja methodisch, theoretisch, in unserer Sprache, in zentralen Begrifflichkeiten auch von kanonischen Denkern und Denkerinnen.
Ja, wobei ich denke, es ist schon eine spannende Frage, auf die wir immer wieder zurückkommen werden, wie radikal Kanonkritik sein kann. Und auch die Frage, kann es Philosophie ohne Kanon geben? Wäre eine, auf die wir sicher noch zu sprechen kommen werden? Oder was wäre das denn, eine Philosophie Kanon, ohne Kanon? Oder auch, was wäre eine Philosophie ohne die Vorstellung von Autorschaft, die wir bisher haben, was ja damit einhergeht, in der Idee von kanonischen Denkern, schwingt ja auch quasi eine Eigentumsvorstellung mit, dass der Text dieser bestimmten Person zuzurechnen ist und damit quasi gehört. Genau, das ist sicher eine Frage, die uns immer mal wieder beschäftigen wird. Genau wie die Frage, ob es dann ausreichen kann, den Kanon umzuformen. Und die Frage der Kanonerweiterung, die jetzt ja mehrfach quasi fiel, ist eine Strategie, die sicher den meisten Leuten, oder den meisten unserer Zuhörerinnen bekannt sein dürfte oder einfallen wird als erste und plakativste Strategie, wie euer Umhängen des Treppenhauses, das Ausgraben vergessener Stimmen oder übersehener Personen, das Ergänzen von ungehörten oder zu wenig rezipierten Denkerinnen. Aber es gibt ja eine ganze Reihe an anderen Strategien. Also einmal die Kritik des bestehenden Kanons wäre sicher eine, das Aufdecken von Misogynie im Kanon oder das sexistische Schreiben im Kanon. auch das Infragestellen von der Vorstellung von Objektivität, die ja in der Idee eines Kanons auch immer mitschwingt. Also es schwingt ja häufig mit, die Idee, dass es den Kanon gibt, weil es sich um die objektiv wichtigsten oder bedeutendsten Werke handeln würde. Und die sind ja mit einer ganzen Reihe an Genderungen verbunden im Fach, die, wenn wir sie in Frage stellen, ja häufig dazu führen, dass wir das Gesamtbild des Faches oder das Selbstverständnis der Philosophie als rationale Tätigkeit, die innerhalb eines bestimmten Formats und einer bestimmten Form des Schreibens und Rezipierens ablaufen soll und in bestimmten Räumen und Orten situiert ist, vielleicht ja auch ganz grundsätzlich in Frage stellen wird.
Und auch die Form und Gestalt von Texten, die wir heranziehen, sei es Tagebucheinträge, Korrespondenzen früherer Denkerinnen, Salondiskussionen, die ganze mündliche Tradition.
Ja, was ein gutes Stichwort ist, weil ich glaube, bei diesem Moment der Kanonkritik sind wir ja ganz schnell bei der Frage der Erweiterung des Quellenbegriffes und damit notwendigerweise auch bei einem der immer wieder auftauchen werdenden intersektionalen Momente der feministischen Kanonkritik. Nicht immer, aber häufig ist ja relativ deutlich, dass die Mechanismen, die dazu führen, dass bestimmte, gerade weibliche Stimmen ich sage jetzt mal extraeuropäischen Kanon, weil der europäische Kanon der Kanon ist, in dem wir vor allem sozialisiert worden sind, weniger hörbar sind, die gleichen oder ähnliche Mechanismen zugrunde liegen wie der Unsichtbarkeit von anderen marginalisierten Gruppen. Und bei der Frage zum Beispiel nach oralen Denktraditionen oder dem Herausfallen von Gesprächen als Format betrifft das die weiblichen Denkerinnen Europa genauso wie Denktraditionen ganz anderer Kontinente.
Wobei wir hier immer wieder das Problem haben, darauf hat der Ruth Hagengruber auch sehr häufig schon hingewiesen, zum einen üben wir eine feministische Kritik an dem Vergessen, am Marginalisieren von Philosophinnen in der Geschichte und zugleich ist es gar nicht so einfach zu sagen, dass sie immer in einer unterdrückten Position waren. Wenn ich da an Modesta Pozzo denke, 1600, die ein Buch veröffentlicht, was ein Bestseller war im damaligen Europa. Auflagenstarkes Buch in Italien der damaligen Zeit. Wahnsinnig viel gelesene Renaissance-Denkerin. Heutzutage komplett vergessen, aber über die kann man jetzt nicht sagen, sie war ein weiteres Beispiel der damaligen unterdrückten Frauen. Von denen gibt es ja einige. Und wir sind hier, glaube ich, in einem Spannungsfeld, auf das, wie gesagt, Ruth Hagengruber, glaube ich, berechtigterweise hinweist. Zum einen erzählen wir die Geschichte der Beschwiegenen, der Vergessenen. Zum anderen dürfen wir aber auch nicht unterschlagen, dass das teilweise sehr privilegierte Frauen waren, adelige, hochgebildete, wohlhabende Frauen, die sich zur damaligen Zeit sehr wohl äußern konnten, sogar viel Macht auf sich konzentrieren konnten und aus der heute etwas verengt tradierten Geschlechterordnung oder das Bild, das man sich von der damaligen Zeit macht, so gar nicht in ihrer Praxis, in ihrer Lebenswelt vorkamen.
Was ja historisch gesehen auch ein Moment ist, der interessant ist, weil er immer wieder passiert, dass es durchaus Zeiten und Orten gab, in denen sehr wohl Frauen und andere Denkergruppen, die heute weniger sichtbar sind, repräsentativ vorkommen und zu Wort kommen, dann aber retrospektiv wieder verschwunden sind. Ein Moment, der mir da spontan einfällt aus meiner Forschung, wäre auch der Umbruch 1933 in Deutschland, wo in den 20er Jahren es durchaus möglich war für Frauen, sich auch zum ersten Mal innerhalb der Institution der Universität, aus der Frauen lange ausgeschlossen waren, per Definition, sich zu promovieren und zu habilitieren und dann aus dem Fach wirklich wieder ausgeschlossen worden sind und ihre Texte auch erstmal wieder nicht rezipiert worden sind, obwohl sie in diesem Zeitfenster sehr wohl sichtbar und wirkmächtig waren.
Also mit dem, was du jetzt gerade beschrieben hast, Hanna, über dieses erneute Vergessen, Ausschließen, beschreibst du ja auch nochmal sehr gut diese Kreise des Vergessens, die sich auch immer wieder neu öffnen und schließen und wir auch sehen an so etwas wie Rufen für das Wiedererinnern und Wiederaufnehmen in den Kanon, die seit Jahrhunderten bestehen. Also es gibt immer wieder ein erneutes Vergessen, ein Wiedererinnern und zugleich Tendenzen des unmittelbaren Vergessens, sei es jetzt wichtiger analytischer Philosophinnen, die ganz stark beteiligt waren an der Etablierung der analytischen Philosophie im 20. Jahrhundert und heute einfach gar nicht mehr vorkommen als Wichtigdenkerinnen. Ein wichtiger Bestandteil ist natürlich auch, in welcher Form wird erinnert? Wird nur der Name und die Biografie dargestellt oder wird wirklich der Text und das Werk der Denkerinnen oder der Denker, die marginalisiert wurden, zur Verfügung gestellt? Weil das Erinnern allein an die Existenz dieser DenkerInnen muss noch nicht bedeuten, dass unsere Forschungspraxis sich davon inspirieren lässt oder aufgebrochen wird. Ein, wenn man so möchte, totes Lexikon mit 40 bis 100 Namen von wichtigen Frauen nutzt der Forschung und der Kanonerweiterung oder dem Aufbrechen des Kanons erstmal nicht allzu viel, weil die konkrete Forschung am Werk und die Weiterarbeit an der Argumentation, an der Arbeit dieser Frauen oder Vorläuferinnen, Vordenkerinnen immer noch nicht möglich wird dadurch. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass das Erinnern allein nicht so statisch sein kann, wenn wir wirklich etwas transformieren möchten.
Ja, also auch die, also das, ich glaube, das zeigt ganz gut, was wir in dem Podcast machen wollen, dass wir von der Analyse, zum Beispiel der Dynamik des kulturellen Gedächtnisses oder der Dynamik der Ausschlussmechanismen zur Strategie kommen wollen. Das ist sowohl Bestandteil einer anderen Praxis der Kanonkritik sein sollte, unserer Überzeugung nach, sich empirisch und historisch anzuschauen, was es bisher gab und in quasi eine Inventur der bisher vorhandenen Forschung zu leisten, als auch dann zu einer tatsächlich anderen Praxis zu kommen und dass in dieser Praxis halt vielleicht die Liste an Frauen, die bisher vergessen worden ist, nicht ausreichend ist, sondern auch die Frage nach thematischen Setzungen, nach anderen Perspektiven und nach anderen Quellenverständnissen eine Rolle spielen muss.
Und eventuell müsste man auch, das werden wir auch tun in einer unserer späteren Folgen, nochmal neu über Strategien der Dauer nachdenken. Es ist nicht so, dass nie über Strategien der Dauer nachgedacht wurde. Auch das längst geschehen, hat aber, wie wir ja sehen, nicht allzu viel gebracht bisher. Das heißt, auch hier gilt es, neue Anläufe zu nehmen und nochmal anders zu überlegen, wie sich Kritik nachhaltig etablieren, verfestigen und wirklich eben auch Wandel initiieren kann, ohne dass man dabei gleich vielleicht an Revolution und Umsturz denkt, aber dass eben auch die Kritik als solche gehört wird.
Aber in der nächsten Folge werden wir uns erstmal ganz grundsätzlich den Eingangsfragen, also was macht ein Klassiker zum Klassiker, den Kanon zum Kanon, zuwenden und mit Katharina Schulz ja auch eine Expertin dabei haben, die empirisch forscht zu der Frage von Kanonbildung und didaktischen Veränderungspotenzialen des Kanons in der Schule. Und die Schule ist ja sicher der Ort, in dem viele von uns dem Kanon zum ersten Mal begegnen und der gerade in der Frage der Nachhaltigkeit oder der Dauer von Kanonkritik vielleicht ein schlüssiger Einstiegs- oder Ansatzpunkt sein wird. In der Folge danach, vielleicht magst du dazu noch was sagen, die andere Folge, die dieses Jahr noch stattfinden wird.
Genau, während wir mit Katharina Schulz eher die Philosophie-Didaktik besprechen und auch hier natürlich das Problem der Repräsentation des Kanons, schauen wir mit Marie-Nicola stärker in unser eigenes Fach. Marie-Nicola hat vor einigen Jahren die Society for Women in Philosophy in Deutschland mitbegründet, auch ein Akt der Sichtbarmachung von Frauenforschung in der Philosophie. Mit ihr werden wir sprechen über die spezifischen Eigenheiten der Philosophie, vielleicht auch in Abgrenzung zu anderen Fächern. Was ist bei uns anders? Was ist speziell gerade auch im Umgang mit dem Kanon, mit der Macht des Kanons? Und wie könnte man mit dem Kanon umgehen? Wo sieht sie auch Potenziale zur Veränderung?
Ich glaube, damit haben wir unsere gesetzte Zeit auch schon erfüllt und freuen uns dann auf das Wiederhören oder Wiedersehen in einem Monat.
Vielen Dank, dass ihr dabei wart.